Okay, Allianz Gebetswoche 2023 geht heute zu Ende und sie stand unter dem Motto Freude. Und es ist so spannend, auf wie vielen Ebenen mir Freude begegnet oder ich mich auch mit Freude beschäftigen und auseinandersetzen kann. Und wie herausfordernd Freude auch sein kann. Heute zum Abschluss der Woche geht es um das Thema ewige Freude. Was sollen wir uns jetzt darunter vorstellen, unter ewiger Freude? Und wie komme ich in den Genuss dieser ewigen Freude? Wie komme ich da dran? Eine kleine Geschichte dazu. Im letzten Frühjahr saßen Ulrike, meine Frau, und ich oft draußen vor unserem Haus und haben Kaffee getrunken, uns nett unterhalten. Und unser Blick ging so von links nach rechts, von rechts nach links, über diese braune, Erdklumpen verwurstelte irgendwas Fläche, die eigentlich unser Garten sein sollte. Und es brauchte ein ganz schön viel Vorstellungskraft, dass daraus mal ein Garten wird, weil es war wirklich noch Baustelle. Nach vielen Wochen der Arbeit und des Überlegens und Machens und Tuns haben wir Sträucher gepflanzt, haben Wiese gesät und weiß ich, einen Zaun hingestellt. Und jetzt würde man vielleicht sagen, jo, ist fertig. Aber die Frage, die mich so begleitet, ist, wird auch alles wachsen? Wird das alles so aussehen, wie wir uns das vorstellen? Und wie wird es vielleicht eines Tages sein, wenn wir nicht nur vor dem Haus sitzen, sondern im Schatten von Bäumen und Sträuchern in diesem Garten im Sommer. Ich hoffe, dass wir alles richtig gemacht haben und dass wirklich alles wächst. Aber das ist echte Vorfreude ja eigentlich. Ne? Es dauert noch, das wissen wir, das wird ja auch nicht dieses Jahr sein, sondern wird noch einige Jahre dauern. Aber irgendwann ist dieser Zeitpunkt da. Und bis dahin habe ich eine große Vorfreude. Kann denn diese Vorfreude jetzt schon ewige Freude sein? Oder kann es ein Teil davon sein? Oder wartet da noch was anderes auf uns? Heute begleitet uns mal keine Story aus der Bibel, sondern heute begleitet uns ein Psalm aus der Bibel, der Psalm 126. Ja, kannst schon mal aufschlagen, deine Bibel oder Bible-App starten, wir lesen ihn gleich zusammen. Dieser 126. Psalm gehört zu einer Reihe von Psalmen und Lieder, die bei Wallfahrten und Pilgerreisen gesprochen und gesungen wurden. Den gibt es schon ganz schön lange und wenn du ihn suchst, findest du ihn ziemlich in der Mitte der Bibel. Also wenn du dich da noch nicht so zurechtfindest, nimm die Bibel, die Mitte davon und ungefähr da wirst du ihn finden. Ich lese ihn vor aus der neuen Genfer Übersetzung, Psalm 126. Ein Wallfahrtslied, gesungen auf dem Weg hinauf nach Jerusalem. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns so sehr. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Sämann jetzt über den Acker. Mit sich trägt er den Samen der Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. Was für ein wunderschöner Text. Eigentlich muss man den nochmal lesen, lies es einfach nochmal. Manche überschreiben diesen Text, diesen Psalm, auch mit Tränensaat und Freudenernten, Freudenernte. Dieser Psalm ist für das Volk Gottes zu allen Zeiten Wahrheit und Trost und voller Hoffnung gewesen. Und das Schöne ist hier, hier treffen so Lachen und Tränen und Freude und Hoffnung aufeinander. Das ist ein großes, ja, das ist wunderschön, wie das so aufeinander trifft. Und auch heute darf uns dieser Psalmvers trösten. Aber nicht nur trösten, sondern diese Verse geben uns Hoffnung. Und sie lenken unseren Blick auf eine ganz bestimmte Freude. Lass uns sie mal ein bisschen näher angucken. So mein erster Punkt zum Hintergrund dieses Psalms, um den ein bisschen besser einordnen zu können. Wie bei manchen anderen Bibeltexten auch, weiß man auch von diesem Psalm nicht so hundertprozentig, wann er jetzt genau geschrieben wurde. Wahrscheinlich aber ist, dass er nach der Rückkehr der Israeliten aus dem Exil geschrieben wurde. Nach vielen Kriegen wurde Israel oder das, was davon übrig war, besiegt von den Feinden ringsrum. Und ein Großteil des Volkes wurde verschleppt in andere Länder und musste dort leben und durfte nicht in die Heimat. Und eine Rückkehr war sowas von unwahrscheinlich, sowas von unvorstellbar, dass es den Leuten vorkam wie ein Traum, als es dann doch passierte. Denn es kam der Tag, wo Gott entschieden hat, jetzt ist die Zeit, wo ihr wieder nach Hause gehen dürft, wo ich euch als Gefangene befreie und zurück nach Zion, nach Jerusalem führe. Eine mächtige Befreiungstat Gottes. Und die Länder und Völker drumherum kriegen das mit. Und die sind auch total begeistert. Die haben ja sonst mit Gott nicht viel am Hut, aber sie erkennen hier, dass ein Gott, der echt Mächtiges tut, was nicht von Menschenhand gemacht ist, was nur Gott kann. Nur Gott kann sowas. Natürlich blieb nicht alles toll für die Zurückgekehrten. Natürlich war die Freude riesig. Der Jubel war gigantisch, ja, Hammer. Aber es blieb nicht alles schön. Es war auch nicht alles toll in der Heimat. Vieles war verkommen, runtergekommen. Nicht jeder war willkommen. Es gab, ja, manches Leid. Und so weicht der Jubel einem neuen Flehen nach Rettung, einer erneuten Tat von Gott. Dieses Mal sollte der Blick nicht nur auf eine weitere Tat gehen, sondern sollte viel weiter gehen. Durch schwierige Zeiten hindurch zu einem guten Ende hin. Was können wir uns jetzt unter so einem guten Ende vorstellen? Wie sollen wir hier mit Saat und Ernte umgehen? Wie sollen wir das verstehen? So zeigt uns dieser Psalm ganz viele, aber zwei Aspekte der ewigen Freude. Und die zwei lass uns mal gemeinsam angucken. Das zum einen der Aspekt des Himmels. Das gute Ende und die Befreiung aus Gefangenschaft lenkt unseren Blick zunächst in den Himmel. Zu Gott hin. Was finden wir da? Was finden wir da, wenn wir in den Himmel schauen? Was wartet da auf uns? Und warum zieht es mich dahin, wenn es dich denn zieht? Warum sollte es dich dorthin ziehen, könnte ich auch fragen. Jeder, der mit Jesus unterwegs ist, der Jesus kennengelernt hat und im besten Fall auch sein Leben Jesus gegeben hat, sollte irgendwie eine Vorstellung davon haben, was ihn eines Tages erwartet, was auf ihn wartet. Und das, was auf dich wartet, steht jetzt schon bereit. Wusstest du das? Es steht jetzt schon bereit. Und so sagt Jesus Christus selbst in Johannes 14 in den Versen 1 bis 7, habt keine Angst, ihr vertraut auf Gott, nun vertraut auch auf mich. Es gibt viele Wohnungen im Haus meines Vaters und ich gehe voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch dann so gesagt? Wenn dann alles bereit ist, werde ich kommen und euch holen, damit ihr immer bei mir seid, dort, wo ich bin. Ihr wisst ja, wohin ich gehe und wie ihr dorthin kommen könnt. Nein, Herr, das wissen wir nicht, sagte Thomas. Also Jesus war gerade mit den Jüngern unterwegs. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Wie können wir da den Weg kennen? Wieder so eine schöne Begebenheit, wo Jesus wahrscheinlich da steht und sagt, oh Mann, habt ihr denn gar nichts gecheckt? Aber Jesus ist ja cool und er sagt zu ihnen, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Wenn ihr erkannt habt, wer ich bin, dann habt ihr auch erkannt, wer mein Vater ist. Doch von nun an kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Der Himmel, das Haus des Vaters. Hier ist ein Platz, eine Wohnung für dich und für mich eingerichtet. Die ist schon vorbereitet. Da gibt es keine Probleme mit irgendwelchen Bauprojekten, wie vielleicht hier gerade in Deutschland, gibt es zu wenig Wohnungen. Leute müssen vielleicht auf der Straße sitzen oder sich quetschen in kleinen alten Wohnungen. Das ist da nicht der Fall. Für jeden wird ein Platz geschaffen, eine neue Wohnung geschaffen. Und Jesus selbst bereitet für dich alles vor. Herr selbst. Allein diese Vorstellung, allein diese Tatsache füllt mich schon mit großer Freude. Wie cool ist das? Hammer! Jetzt gibt es noch eine Steigerung. Vers 3 aus dem Johannesstück. Damit ihr immer bei mir seid, dort wo ich bin. Da ist nicht nur eine Wohnung, in die ich irgendwann einziehen darf, sondern ich werde immer da sein, wo Jesus ist. Wie genial ist das denn? Dort, wo Jesus ist, ist ewige Freude, weil auch er da ist und er die Freude ja auch ist. Wenn ich dort bin, bin auch ich in diesem besonderen Raum der ewigen Freude. Bei Jesus zu sein, für immer, wird nicht nur sein, sondern es ist versprochen, es ist Wahrheit und es ist Gewissheit. So hat mit Jesus und dem, was er am Kreuz getan hat, bereits die Wiederherstellung meiner Beziehung zwischen Gott und mir begonnen. Sie ist schon eingetreten. Mit meiner Entscheidung für Jesus und mit der Bitte um Vergebung bin ich eine neue Kreatur geworden. Und ich habe ein neues Bürgerrecht bekommen. Wusstest du das? Ein neues Bürgerrecht. Wie cool ist das? Meine Wohnung, mein Haus, mein Garten, wie auch immer er irgendwann aussehen wird, wird irgendwann nicht mehr sein. Es wird irgendwann ein Ende dafür geben. Das Haus wird irgendwann zusammenstürzen und keine Ahnung, keiner kennt es mehr. Aber meine Wohnung im Himmel wird niemals vergehen. Dort ist alles vollendet. Und so haben Leiden und Tränen nicht nur ein Ende, sondern sie sind hier auch nicht meine letzte Realität. Auf uns wartet die vorbereitete Zukunft in der Ewigkeit. Der Ort der ewigen Freude. Und das ist so krass, ja, dass das, was in der Ewigkeit ist, sein wird, jetzt schon bis zu dir strahlt. Auch jetzt ist davon schon was zu spüren, schon was zu greifen. Stehen diese Türen zur ewigen Freude jedem offen? Ja, tun sie. Aber nicht jeder wird durch die Tür passen. Nicht, weil er viel zu viel an Weihnachten gegessen hat. Das ist nicht der Grund. Sondern weil Menschen der Sünde in der Welt der Sünde von Natur aus nicht zu Gott und in sein Reich passen. Denn Sünde, ob unvergeben oder nicht gestorben, schließt von Gottes Gemeinschaft aus. Und umso cooler ist Und so wichtiger ist die Einladung von Jesus. Von Jesus, dem Türöffner. Der dich, um in dem Bild zu bleiben, schlank macht, dass du durchpasst. Nur er ist der Schlüssel. Nur er ist der Zugangsweg. Nur er kann den Preis für dich bezahlen. Da bekommt der Vers aus Jesaja 51, Vers 11, finde ich eine ganz neue und eine wirklich nochmal neue Dimension. Dort steht nämlich, ja, die vom Herrn losgekauft worden sind, werden jubelnd nach Jerusalem zurückkehren und ihr Gesicht wird ewige Freude ausstrahlen. Glück und Freude werden bei ihnen einkehren, Kummer und Seufzen werden abziehen. Warum wird das so sein? Weil Jesus mit seinem Tod am Kreuz für die Gefangenen bezahlt hat. Und er hat für dich bezahlt. Und er hat die Gefangenen und dich mit seinem Blut freigekauft. Jetzt und für immer. Der zweite Punkt, auf den uns der Psalm 126 zum Thema ewige Freude stößt, hat mit Saat und Ernte zu tun. Jemand hat mal gesagt, wer Seelen für den Herrn gewinnen will, der wird vor allem lernen müssen, auch um die Seelen zu weinen. Ich lese nochmal vor. Wer Seelen für den Herrn gewinnen will, der wird vor allem lernen müssen, auch um die Seelen zu weinen. In diesem Psalm 126 finden wir auch diese beiden Sätze, wer unter Tränen die Saat ausstreut und weinend geht der Sämann jetzt über den Acker. Wie müssen wir das verstehen? Es sei die Rede von Unsicherheit, von Zweifeln. Vor ein paar Tagen habe ich das einigermaßen wildem Wetter genutzt und war kurz draußen, so mit Jacke und meinem Kaffee und habe auf der Terrasse gesessen und in diesen Garten geguckt. Und ich habe mich echt gefragt, werden wohl alle Pflanzen im Frühjahr wachsen? Werden alle angehen? Wenn sie groß werden und stark werden, werden sie Schatten werfen? Lohnt es sich, dass wir das gemacht haben? Lohnt es sich, was ich jeden Tag tue? Lohnt es sich, was wir als Gemeinde tun? Ist der Boden vielleicht doch zu hart? Die Stadt hier doch zu doof? Oder ist alles zu unfruchtbar? Die Leute so undankbar? Die Umstände so schwierig? Wer will heute schon noch was von Jesus hören? Soll ich wirklich von meiner kostbaren, von meiner ewigen Freude, die ich hier habe für mich, soll ich davon abgeben? Soll ich das wirklich tun? Das ist so kostbar. Und wenn ich es tue, wird dann irgendwas passieren? Hat es irgendeinen Sinn, was ich tue? Ich möchte heute Morgen sagen, du bist als Sämann so wichtig. Wenn du es noch nicht gehört hast, sage ich es dir nochmal. Du bist als Sämann so wichtig. Das ist so cool. Aber das eigentliche Geheimnis liegt im Sägut, im Saatgut. Denn das ist kostbar. Das ist wunderbar. Dort, wo es verstreut wird, wird es aufgehen. Das ist der Hammer. Und besonders da, wo wir es im Leben nicht erwartet hätten, wird die Saat aufgehen. Die Qualität und die Reinheit dieses Saatgutes ist der absolute Hammer. Sowas gibt's nur einmal. Und so ist es auch nicht zum Aufbewahren und nicht zum Lagern gedacht. Es lässt sich wahrscheinlich lagern und gut aufbewahren, aber dafür ist es nicht gemacht, dafür ist es viel zu kostbar. Es muss raus, es muss aufs Feld hinaus und es darf nicht abhängig sein von meinen Tränen, es darf nicht abhängig sein von meinen Zweifeln Und es darf auch nicht abhängig sein von meinen Fragen, die ich habe. Es darf nicht abhängig sein von meinen Lebensumständen und meiner Situation, in der ich gerade unterwegs bin. Es darf nicht abhängig sein von hohen Wellen in meinem Leben. Es darf auch nicht abhängig davon sein, ob ich gerade todtraurig bin oder einfach glücklich. Denn Gott spricht in Jesaja 55, Vers 11: So ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Das ist das, was Gott ausspricht. Dieses Saatgut ist Gottes Saatgut. Und irgendwann kommt dann der Tag der Ernte. Dieser Tag wird herrlich sein, wird der Hammer sein. Da fallen mir gar keine Worte mehr zu ein, was das für ein genialer Tag wird. Einzigartig. Wow. Jeder, der glaubt und Jesus sein Leben gegeben hat, wird dann in der Nähe und der Gegenwart des Herrn sein. Du wirst teilhaben an der Präsenz von Jesus. Du wirst teilhaben an seiner Herrlichkeit. Dann ist auch die Ernte sicher. Dann wirst du nur noch, wenn dann Freudentränen sehen, dann wirst du nur noch Jubel erleben. Das Ziel ist erreicht. Der Traum wird Wirklichkeit. Die Tränen weichen der Freude. Und bereits jetzt dürfen und wollen wir und sollen wir feiern. Wir dürfen schon vorfeiern. Ist das nicht genial? Weil wir die Gewissheit dieser ewigen Freude schon jetzt haben. Sie wird in Zukunft greifbar für jeden dann sein. Aber wir dürfen sie jetzt schon nehmen und auch schon jetzt erleben und auch jetzt schon daran teilhaben. Denn schon jetzt ist der Tod besiegt und die Macht der Sünde ist gebrochen. Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Er hat den Weg schon frei gemacht. Er hat es schon geregelt. Er ist dein privat-persönliches Opfer. Durch den Tod und die Auferstehung von Jesus am Kreuz ist der Weg frei. Und du kannst jetzt teilhaben an der ewigen Freude. Und ich sage es, wiederhole es gerne nochmal, in unserem Leiden zu bleiben und Tränen zu vergießen, ist nicht die letzte Realität. Unsere Realität ist das ewige Leben, zusammen mit Jesus Christus in der Gegenwart des Vaters. Ein Leben in ewiger Freude. Und ich sage euch, Ben, ihr könnt schon mal nach vorne kommen, ich sage euch, behalte das nicht für dich. Behalte das nicht in deinem Herzen und nur in deinen Gedanken. Also behalte es natürlich schon da, damit es sicher bleibt. Aber fang an, es zu teilen. Jeder muss diese Info haben. Jeder muss davon hören. Jeder muss es gehört haben, sehen, erleben. Lasst uns jeden Tag weiter säen. Lasst uns jubeln, wenn Erntezeit sein wird. Manches Ernten ist wirklich hart und es ist wirklich bitter und es gibt immer wieder Rückschläge, ja. Aber lass dich davon nicht beeindrucken und zurückschrecken, sondern gib Gas und gib mit vollen Händen, volles Rohr, alles was geht, raus damit, denn es ist die beste Saat, die es gibt auf dieser Erde. Nichts kommt darüber hinaus. Amen.